Herzlich willkommen zu Was Heldentum, Blutsbrüder. Dieses Format ist eine Kooperation mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir sind heute zu viert. Ich darf vorstellen unseren heutigen, ja, nennen wir ihn Hausherrn, Roland Ampenberger. Seit 1990 ehrenamtlich bei der Bergwacht, seit 2006 hauptberuflich bei der Bergwacht Bayern und seit 2012 Vorstand der Stiftung Bergwacht und Pressesprecher der Bergwacht Bayern. Servus, Roland, grüß dich.
Dominik, hi, danke für die Einladung.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Nochmal Dankeschön ja auch an die Kolleginnen und Kollegen, an dich, dass wir hier im Ausbildungszentrum der Bergwacht in Bad Tölz sein dürfen. Habe ich alles richtig?
Alles richtig. Voller Name ist Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung.
Okay, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das
ist ein bisschen kompliziert. Die Abkürzung ist ZSA einfach, aber ja. Im Endeffekt ist das das Langwort dafür.
Okay, super. Und heute mit dabei und unserer Hörerschaft bereits bekannt, Felix Brunner, Speaker, Buchautor, Sportler. Schön, dass du wieder da bist. Hi Felix.
Servus in die Runde. Ich freue mich riesig, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Hi. Gerade beim Thema Bergwacht. Ne?
Ja, absolut. Ich bin ja selber ein alter Bergwachtler, obwohl ich noch gar nicht so alt bin. Aber ja, ich war früher bis zu meinem Unfall auch in der Bergwacht aktiv. Jetzt immer noch inaktiv, immer wieder mal dabei bei einer Ausbildung, bei einer Versammlung oder bei einer Bergwachtfeier. Und da komme ich tatsächlich auch gerade her. Letzten Freitag, am Karfreitag, waren wir alle zusammen, ich mit meinen alten Kameraden, und war wieder sehr schön, wieder mal.
Genau. Bergwachtfeier, ich erinnere mich noch an unsere erste Folge.
Da ging es zur Bergwacht. Weihnachtsfeier natürlich, wobei die sehr human ablief und der Karfreitag ist auch immer sehr human. Da geht es eher um das Zusammenkommen, Treffen, ja. Ratschen.
Genau. Sehr schön. Gerade Gemeinschaft bei der Bergwacht, da werden wir wahrscheinlich auch drüber sprechen.
Absolut.
Christian Kohl, Leiter Marketing, Kommunikation und Spenderservice beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Servus Christian.
Hallo zusammen.
Ja, es ist einfach toll. Christian, wir waren ja zusammen schon bei Gela am Schliersee. Jetzt sind wir hier im Ausbildungszentrum in Bad Tölz und es ist einfach großartig da zu sein oder rauszukommen wieder und jetzt hier in dieser Halle zu sein. Roland sagt gleich, wo wir sind, aber dein Eindruck?
Also ich kenne die Halle, ich war einige Male schon hier und jedes Mal verändert sich was. Es werden immer wieder neue Szenarien hier kreiert, es sind, hängen plötzlich neue Hubschrauberhüllen an der Decke und es ist jedes Mal super faszinierend. Also ein toller Ort.
Ja. Roland, wie beschreibst du, das ist einfach eure, ich sag mal, ist es so ein bisschen auch eine Spielwelt, oder? Kann man das sagen?
Darf man das sagen? Man könnte jetzt viele Begriffe, natürlich, man könnte es Spielplatz für Bergretter nennen oder für Einsatzkräfte, man könnte es Trainingshalle nennen. Das trifft es letztendlich. Das Hauptthema oder warum gibt es diesen Trainingsplatz, ist das Thema Luftrettung. Und das ist so der Ausgangspunkt, worum sich eigentlich alles dreht. Einsätze mit dem Hubschrauber, primär in der Bergrettung. Und dort die Einsatzkräfte, die nicht die am und im Hubschrauber zusammenarbeiten. Mhm. Also das ist keine Simulationsanlage für Piloten, da gibt es andere Simulatoren, sondern es geht um die Einsatzkräfte vom Notarzt angefangen bis zum Bergretter und ja, seit 2015 eben nicht nur für die Bergrettung, sondern hier trainieren genauso Wasserretter, mhm, Polizeieinsatzkräfte oder auch Feuerwehreinsatzkräfte, die am Hubschrauber eingesetzt werden.
Ja, wir sehen Hubschrauber, wir sehen Gondeln, verschiedene Sessellifte auch, das ist alles das, was zur Praxis dazugehört, wenn die Bergwacht gerufen wird.
Das sind Szenarien eben von draußen aus der Bergrettung. Das geht von Verletztenversorgung los in der Schräge oder auch in der Kletterwand hin dazu. Und genauso wie man es hier sieht, deswegen die Seilbahn auch herin. Wenn Seilbahnen stehen, müssen die Menschen evakuiert werden aus den Seilbahnen. Ja. Das macht man mit und ohne Hubschrauber und beides kann man hier in der Halle gut trainieren. Und Bergrettung ist natürlich eine Outdoor-Aktion letztendlich. Also die Halle ist quasi ja, das Simulations-, das Vorbereitungstraining für das Training dann draußen. Die Halle hat halt verschiedene Vorteile, unter anderem, dass man es sehr effizient hier mal gestalten kann, also immer eine hohle Wiederholung. Mhm. Man kann es sehr teilnehmerorientiert, also vom Leichten zum Schweren, man kann unterbrechen. Und was das Thema Hubschrauber angeht, man ist einfach von der Flugsicherheit unabhängig. Das spart Kosten in erster Linie, das spart Lärmbelastung und Kerosinbelastung, also auch CO2 dazu. Und man kann einfach das Thema Fliegen, das, wenn der Hubschrauber in der Luft ist, geht's erstmal, bleibt der Hubschrauber in der Luft, also Flugsicherheit, das interessiert uns hier nicht. Dafür muss der Pilot einfach Sorge tragen dafür. Ja. Und deswegen können wir uns hier in der Halle auf das Training von den Einsatzkräften konzentrieren.
Ja. Und es ist weltweit die einzige oder State of the Art?
So bisher ist es weltweit noch die einzige, ja, Anlage dieser Art. Es sind fünf Anlagen in Planung, eine darunter auch in England. weil man immer gemerkt hat, dass das eben das, gerade das Trainieren mit dem Hubschrauber einfach sehr aufwendig und teuer ist. Mhm. Es ist immer abhängig natürlich von den Wetterverhältnissen, oder? Wenn du planst was und dann ist das Wetter nicht so, die Technik spielt nicht mit, dann kannst du vielleicht nur die halbe Übung durchführen oder gar nicht durchführen. Also es ist einfach sehr effizient, zuverlässig hier in der Halle zu trainieren. Muss man aber immer auch dazu sagen, danach muss immer nach draußen gehen. Also nur Simulationstraining reicht nicht, sondern es muss immer dann auch das Echtflugtraining, weil das ein Stück weit dann nochmal komplexer ist, was die Situation angeht.
Mhm. Felix, wir haben von Gemeinschaft gerade schon in der Einleitung gesprochen. Das ist ja etwas, wir arbeiten im Team, ich bin Sportler, ja, wir alle sind, glaube ich, auch in irgendeiner Form Sportler. Und ich glaube, dass gerade so, wenn wir von der Bergwacht sprechen, dann ist dieses Gemeinschaft, dieses Kollektiv extrem wichtig. Wie sind da deine Empfindungen, auch gerade aus deiner Zeit, wo du bei der Bergwacht warst und jetzt auch danach, diese Zugehörigkeit, dieses Team-Spirit, das ist für mich auch Bergwacht.
Absolut. Also das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und ich glaube, dass das nicht nur bei der Bergwacht ist. Das kann genauso auch bei einer Feuerwehr oder in einem Sportverein auch sein. Aber ich sage jetzt gerade mal Bergwacht, Rettungsaktion, du stehst für etwas Höheres ein. Also das oberste Ziel als Bergretter ist es ja, anderen zu helfen. Und ich glaube, da haben wir schon echt wirklich eines der ersten Schnittpunkte mit der Blutspende, weil du stehst bereit, die Bergwachtler, und ich kenne das noch aus meiner aktiven Zeit von damals, du hast Bereitschaftsdienst und du weißt nicht, wem du helfen musst. Vielleicht nachher geht der Melder, kommt die Meldung rein, jetzt ist Einsatz, jetzt musst du los. Du weißt nicht, wer da ist, wem du jetzt wirklich Hilfe leisten musst. Der oder diejenige hätte vielleicht sogar auch keine Überlebenschance, wenn es dich nicht gibt, wenn es die Bergwacht nicht geben würde. Und damals war dieses Gemeinschaftsgefühl unglaublich, unglaublich stark, ist es heute auch noch. Im Endeffekt, klar, du bist Bergwachtkollege, du bist Kamerad, aber im Endeffekt sind es eigentlich auch lauter Freunde. Mhm. Ja? Weil privat geht man dann auch gemeinsam raus zum Klettern, zum Skitouren gehen im Winter, zum Radeln, ganz gleich, was man macht. Ein Bergretter ist natürlich bergaffin, ganz klar. Der wird auch seine Hobbys, seine Freizeit meistens in den Bergen verbringen. Und das ist eben auch das ganz Coole. Und ich habe das gemerkt, als dann mein Unfall passiert ist, wir haben das auch in unserem ersten Podcast angesprochen, da war die Bergwacht, diese Gemeinschaft, unglaublich wichtig. Die wollten mir helfen, die wollten selbst alle Blut spenden, direkt für mich. Ging natürlich nicht, einmal reinhören in die erste Folge, ja, ganz witzig. Aber die waren parat, die wollten mir helfen. Und dann war ich irgendwann zu Hause, war aber noch an dem Pflegerollstuhl gebunden und auch da haben sie mich abgeholt. Wir sind auf den Tegelberg hochgefahren mit Pflegerollstuhl, haben mich dann noch zur Hütte hochgetragen. Sind nach wie vor meine Freunde. Ich bin nicht mehr aktiver Bergretter, aber wir sind unterwegs. Jetzt geht natürlich jeder auch seine eigenen Wege. Die meisten haben auch mittlerweile schon Familie. Es verändert sich einiges, aber die Gemeinschaft, die Kameradschaft und dieser Grundgedanke ist nach wie vor vorhanden. Und ich finde es einfach unglaublich schön, so etwas auch mitzuerleben.
Genau. Eine schöne Perspektive da zur Blutspende, ne? Also als Gemeinschaft ehrenamtlich, freiwillig dann was, genau, was zu schaffen und Leuten dann zu helfen.
Genau.
Weißt du noch ungefähr, wie viele Einsätze du gefahren, geflogen, gemacht hast?
Ich habe schon einige Einsätze. Also ich war damals tatsächlich, ist heute glaube ich gar nicht mehr so möglich. Ich bin 2004 zur Bergrettung als total junger Bursch dazugekommen und ich war tatsächlich mit 16 Jahren schon komplett fertig ausgebildeter Bergretter.
Da werden wir gleich erfahren, Roland, ob das heute noch geht.
Wenn man volljährig ist, darf man eigentlich erst aktiv an Einsätzen teilnehmen. Zwei Wochen nach meinem 18. Geburtstag habe ich den ersten Lehrgang zum Luftretter angefangen, auf dem Christoph Murnau. Und mit 19 Jahren ist dann, also 19,5 Jahren ist dann mein Unfall passiert. Mhm. Und ich weiß es nicht mehr, wie viele Einsätze es waren, aber es waren doch einige. Ich hatte tatsächlich auch sehr oft Dienst, beziehungsweise habe oft Dienst gemacht, weil ich Krankenpfleger war in Füssen im Krankenhaus und da ist auch der Hubschrauberlandeplatz bei uns und da gab es dann auch interne Absprachen mit dem Krankenhauspflegepersonal und ich konnte da wirklich auch während der Arbeit Dienst machen tatsächlich.
Ja. Genau. Ah, okay, Wahnsinn. Es wird niemand zurückgelassen, fasse ich mal so zusammen. Ist es auch genau das, was dich fasziniert, Roland, bevor du antwortest, ab wie vielen Jahren heutzutage es möglich ist?
Also ich arbeite ja schon eine Zeit lang für die Bergwacht hauptberuflich und für mich ist immer noch was Besonderes. Klar, nach 18 Jahren und ja, seit 1990 ehrenamtlich ist es natürlich schon ja, ein enger Themenbereich, aber die Besonderheit der Bergwacht, für die Bergwacht auch arbeiten zu dürfen, für was, was unzweifellos ist, also Menschen zu helfen. Und ich denke, das macht die Faszination Bergwacht auch ein Stück weit aus, also nicht nur Menschen zu helfen, sondern auch in einem, ja, in einem Einsatzort, der nicht schöner eigentlich sein könnte. Also das sind die zwei Seiten.
Einerseits in den Bayerischen Bergen.
In den Bayerischen Bergen, genau. Also diese Faszination, das macht, denke ich, ein Stück weit, wenn man so will, auch den Bergrettungsmythos aus dazu, der zweifellos ist. Und dann ist es natürlich auch die Gemeinschaft. Und der Felix hat es ja jetzt auch gerade schön dargestellt, daraus lebt ja auch die Bergwacht, aus diesem Gedanken. Einerseits, okay, wir erfüllen einen Auftrag, weil letztendlich ist es professioneller Rettungsdienst. Und jetzt kommt der Nachsatz im ehrenamtlichen Team. Und gerade das Thema Ehrenamt lebt eben von dieser Sozialgemeinschaft. Aber es ist nicht ein 9-to-5-Job, sondern es ist eine Verpflichtung, die man eingeht. Die geht mal 365 Tage mehr oder minder ein dazu. Zumindest die Bereitschaft geht die Verpflichtung ein, 24 Stunden halt alarmierbar zu sein mit einer Mannschaft. Und diese Sozialgemeinschaft, daraus entsteht letztendlich die Kraft, das auch wiederum ehrenamtlich zu leisten dazu. Also nur zu sagen, es ist eine Aufgabe, die fasziniert, ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist schon auch, das ist eine starke Gemeinschaft einfach.
Das aber ja auch ins Private reingeht.
Weil natürlich.
Mit deinen Kameraden fährst dann in Urlaub zum Klettern oder auf Skitourenausflug und so weiter.
Also du gibst viel und bekommst aber auch viel zurück. Das muss man ganz klar sagen. Aber erstmal musst du viel geben. Der Felix hat es jetzt nicht im Detail, aber wenn man sich die Ausbildung anschaut, normalerweise fängt man offiziell mit 16 die Ausbildung an. Mit 18 richtigerweise ist man dann, kann man es, wenn man es schafft in den 2 Jahren.
Es gibt Ausnahmetalente, sagen wir das mal.
Aber natürlich, ich denke, das ist auch eine Kultur der Bergwacht, dass die Menschen dort, das ist ja oft eine ganze Generation, sind eine ganze Familienort engagiert und da wächst man rein ein Stück weit. Es gibt jetzt keine klassische Jugendarbeit, wie man es vom Alpenverein beispielsweise kennt.
Also
es gibt nur teilweise, gibt es in den Sektionen Jugendgruppen, aber jetzt nicht mit dem Anspruch per se Jugendbildung zu machen, sondern ein Stück weit Nachwuchsarbeit zu machen. Und am Anfang muss man 2 Eignungstests machen, muss also erstmal zeigen, dass man Bergsteiger ist, sowohl im Sommer als auch im Winter mit Konditionstest. Skifahren muss man können, man muss bis zum 4., 5. Schwierigkeitsgrad klettern können, muss jetzt also kein Zehnerkletterer sein, aber man muss eine ganze Bandbreite beherrschen, um dann in der Bergrettung ausgebildet zu werden. Und das dauert dann circa 2 bis 3 Jahre, brauchen die meisten. Und dann hat man praktisch alle Prüfungen, wenn man die erfolgreich abgelegt hat, ist man ein fertiger Bergretter.
Wie sieht es mit dem Nachwuchs aktuell aus, diese Gemeinschaft, dieses Reinstreben? Du hast schon gesagt, manche Generationen, Felix, weiß ich, ob deine Eltern, ob das da, oder wie bist du zur Bergrettung gekommen damals?
Mein Vater war auch Bergsteiger, aber ohne Bergwacht-Zugehörigkeit. Aber in seinem Freundeskreis waren ganz viele Bergwachtler.
Okay.
Und tatsächlich über den Freundeskreis der Eltern und teilweise auch gleichaltrigen Bekannten, die ich von der Schule oder vom Schulbus her kannte, wo ich wusste, dass die auch bei der Bergrettung sind und dann natürlich auch über den Alpenverein. Also ich war dann in der Jugendgruppe, / später Jungmannschaft, das sind dann die etwas Älteren. Und da waren dann auch wieder die gleichen und so kam ich da rein, bin da reingerutscht. Und jetzt nochmal vielleicht auch gerade, ich kann mich noch gut daran erinnern, erster Eignungstest, Ski-Eignungstest, oder und dann der Klettertest, das ist der Sommereignungstest, bevor du überhaupt die Ausbildung anfangen kannst. Durch das, dass ihr mit 2,5 Jahren bin ich das erste Mal auf der Ski gestanden, ab dem 6. Lebensjahr war ich im Skiclub, bin Skirennen gefahren und bin mit meinem Vater Skitouren gegangen. Also gerade der Wintereignungstest, das war so aus dem Ärmel geschüttelt, ohne das jetzt arrogant zu sagen.
Ja.
Und durch das, dass ich auch immer geklettert bin mit meinen Eltern und immer schon in den Bergen unterwegs war, war auch der Klettertest damals bei mir wirklich aus dem Ärmel geschüttelt. Und das erklärt es vielleicht auch, warum man dann auch gesagt hat, dass man den jungen Felix, der vielleicht auch jetzt erst 15 oder 16 Jahre ist, schon auf den Sommerrettungslehrgang und jetzt gleich auch noch auf den Winterrettungslehrgang hinterher schickt. Genau.
Das ist vielleicht am anderen Ende auch gedacht, es gibt bei uns keine Altersbegrenzung nach oben.
Ja, genau. Nein, wir haben auch bei uns in der Bereitschaft Füssen, da haben wir ein paar Jungs, sage ich mal, da kommt langsam die 7, ja, da rückt die 7 vorne dran näher, die sind fit, das glaubst du nicht. Das ja, ist
der Wahnsinn. Trainieren unter der Woche.
Absolut.
Am Wochenende verseilst dich am Berg.
Gibt es denn da, oder wie viele Leute schaffen das dann nicht? Also ist ja nicht jedem dann von klein auf so...
Schon welche, aber da kannst du besser dazu sagen.
Also jetzt nicht in Zahlen ausgedrückt, aber natürlich jede Bereitschaft schickt ihre Leute auf die Tests.
Ja.
Und die schicken natürlich auch die Leute nur auf die Tests, wenn sie sagen, das Gefühl haben,
okay,
der schafft den Test auch. Aber tatsächlich ist das Skifahren schon ein Thema, weil man halt gerade in Bereitschaften, wo Pisten betreut werden, in Skigebieten, dass die Leute eben gescheit Skien fahren können. Und da reicht es ihnen nicht, möglichst schnell den Hang runterzufahren.
Präparierte Piste, Sonnenschein.
Sicher und entsprechender Sprungauslösung. Also gerade da beim Skifahren, das ist immer so oft so ein Damoklesschwert in der Prüfung, passt oder passt nicht dazu.
Interessant, ja.
Vielleicht, um das Bild von dieser Bergwacht, von der Gemeinschaft nochmal stärker zu machen, das ist eine örtliche Institution. Also wir sind ja hier bei der Bergwacht Bayern, oder?
Mhm.
Vermeintlich nicht nach unten hierarchisch organisiert. Also die Kraft steckt in der einzelnen Bereitschaft drinnen. Und es gehört nicht nur dazu, jetzt die formalen Voraussetzungen zu erfüllen, sondern auch in die Gemeinschaft halt eingebunden zu sein. Und die sind in jeder Bereitschaft anders da. Also davon lebt schon auch die Bergwacht, von dieser starken örtlichen Kraft. Die Bergwacht Lenkris hier vor Ort ist eine andere Bergwacht als die Bergwacht Hölz, obwohl sie nur 5 Kilometer auseinander sind.
Mhm.
Und der Felix in Füssen oder im Fronten, wirst du mal sagen, das sind auch...
Fronten und Nesselwang dann.
Die sind unterschiedlich, je nach Ort, was sind das für Menschen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich dort eben wohlfühlt, neben denen, dass man natürlich auch die entsprechende Leistung erbringt auch dort.
Wie läuft das ab? Also einmal kurz erklärt, wie könnte man sich bewerben? Wir haben es ja gerade schon gehört, was die Voraussetzungen sind. Aber muss man dann auch irgendwie in irgendeiner Form, also gibt es unterjährig dann diese Tests oder wie funktioniert das?
Also die Bergwacht gibt es dort, wo Berge sind. Das ist der Bayerische Alpenraum natürlich, aber es sind auch die Bayerischen Mittelgebirge, also bis rauf, Rhön, Spessart.
Ja.
Die Bergwacht stellt den Rettungsdienst im alpinen und unwegsamen Gelände und in Höhlen sicher. Also auch wer im Bayerischen Wald wohnt, muss jetzt nicht nach Füssen ziehen, sondern auch im Bayerischen Wald gibt es eine Bergwacht. Also erstmal gibt es eine Bergwacht bei mir vor Ort.
Mhm.
Auch wenn man natürlich motiviert ist und jetzt muss ich... irgendwo in der Mitte von Bayern wohnen und da gibt es keine Bergwacht, dann muss man praktisch erst seinen Wohnort wechseln. Und dann schaut man, wo gibt es eine örtliche Bergwacht eben dort und nimmt man da mal Kontakt auf, fragt mal an, dass man Interesse hat, zur Bergwacht zu gehen, wenn man denn die Grundvoraussetzungen mitbringt. Also jemand, der noch nicht Skifahren
wie
kann.
Wie du es gesagt hast eben, ja.
Okay. Da führt der Weg dann eher zum Alpenverein. Aus dem Alpenverein kommen ganz viele. Dort lernt man eben auch Bergsteigen oder auch Skifahren. Zuvor es weitergeht, dann in eine Bergwacht rein dazu. Und dann schaut man sich mal die Gemeinschaft an, die dort ist, wo man die Fähigkeiten auch mitbringt. Und dann passiert es in der Regel bei den meisten Bergwachten so, dann nimmt man die Leute erstmal mit ins Gebirge.
Ja.
Und schaut mal, wie sind die drauf, was können die. Beim Felix war das, glaube ich, hinfällig, da war klar, was der Felix kann. Aber so ist mal so der grundsätzliche Weg, wie findet man die Bergwacht rein. Und wenn das dann auch von dem Leistungsniveau passt und auch von dem kameradschaftlichen, sozialen Niveau auch dazu, weil eins ist klar, so eine Bergwacht investiert in einen auch. Also bis man dann mal fertig ist und ausgebildet, das kostet Zeit. Die Menschen investieren auch ihre eigene Zeit dazu und das soll natürlich auch zielführend sein. Also zu sagen, naja, ich greife jetzt hier mal eine Ausbildung ab.
Es kostet auch Geld, oder?
Es kostet auch Geld, richtig.
Weil genau.
Das kostet immer mehr Geld. Also aus Felix seiner Zeit, die Ausbildungen werden immer intensiver und aufwendiger und auch professioneller. Das heißt auch die Ausbildung, die Ausbilder, die Ausbildungsveranstaltungen, all das kostet Geld und das soll natürlich gut angelegt sein. Also man verpflichtet sich einfach zu was, wenn man sagt, ja, ich gehe dazu. Und dann ist auf der anderen Seite auch die Erwartung von der Gemeinschaft da, sich dann auch dementsprechend einzubringen hinterher.
Ja, und ich denke auch einfach das Engagement, wenn wir jetzt sehen, wenn junge Leute zur Bergwacht dazugehen möchten, dann guckt man da auch erstmal eine Weile. Und also ich weiß jetzt zum Beispiel bei uns, da sagt man, die sollen halt hergehen. Ja? Die müssen kommen, die müssen teilnehmen an den Ausbildungen, Versammlungen teilnehmen. Und dann guckt man natürlich auch, Also habe ich immer so den Eindruck, was machen die privat noch? Sind die engagiert? Gehen die raus? Und wie du es auch schon gesagt hast, ein Bergretter muss kein Spitzenbergsteiger sein, aber er muss, sage ich mal, überm Durchschnitt liegen im Gelände. Und völlig gleich, ob das jetzt wie hier auf dem Plakat hinter uns, man sieht es dann vielleicht auf dem einen oder anderen Post, im leichten, schweren Gelände, im Winter, je nachdem. Also man muss schon was machen, ja, und das muss man halt dann auch immer auch sehen, dass, ja, dass da die Motivation, ja,
absolut,
und das Engagement,
absolut,
da ist.
Absolut, absolut. Und vor allem, wie gesagt, ist es ja sehr wichtig. Und wenn wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, mit dem wir eingeleitet haben, dass es darum geht, ja auch Menschen zu retten, ja, dass ihr euch da einsetzt, dann ist es ja auch der Punkt, dass ich vielleicht, und das hört man ja auch immer, wir sind alle in den Bergen unterwegs, auch ich, so dass der Bergtourismus vielleicht ja auch zugenommen hat. Das heißt, die Einsätze haben auch zugenommen oder haben sich in irgendeiner Art und Weise verändert. Roland, ist das so oder sagst du, erkenne ich eigentlich gar keinen Unterschied?
Also es verändert sich ständig was, ganz sicher. Neben dem Klima auch die Einsätze haben im Sommer in den letzten 10 Jahren zugenommen. Im Winter ist es in etwa gleich geblieben, da hängt es natürlich vom Vorhandensein des Schnees ab. Mit den jetzigen Aussichten
noch mal ein anderes
noch
Thema,
ist ja. Es noch nicht erkennbar ganz groß, aber die Sommereinsätze haben zugenommen und die Wintereinsätze sind gleich geblieben. Letztlich hängt das natürlich ganz stark damit zusammen, dass einfach immer mehr Leute im Gebirge unterwegs sind. Und der Felix kann das, denke ich, ihr habt den Hausberg, den Tegelberg, wenn man sieht, wie bevölkert dieser Berg ist, auf alle mögliche Art und Weise, vom Spaziergänger angefangen bis zum Gleitschirmpiloten, bis zum Eiskletterer, auch die Vielzahl der Aktivitäten nimmt zu.
Und ja, und Touristen, die das Schloss Neuschwanstein noch angucken.
Genau,
und
dann hast du
mit irgendwelchen Sandalen unterwegs
ist. Ja. Und dann, also das ist einfach die ganze Breite. Also man darf beim Bergunfall per se nicht immer an den Absturz denken, ja, den es natürlich auch gibt, sondern es ist auch ein internistischer Notfall am Eingang von Schloss Neuschwanstein, wo kein Rettungswagen hinfahren kann, wo die Bergwacht kommt dann dazu. Oder es ist an der Bergstation auch jemand, der einfach nur umknickt am Ausstieg von der Gondelbahn dazu. Auch das sind Bergwachteinsätze und gar nicht mal so wenig an der Stelle.
Und ist dann da auch der Zusammenhang, um ihn herzustellen, Christian, Sommer, mehr Personen im Berg, mehr Verletzungen, mehr Unfälle, heißt auch für euch generell oder?
Also könnte man meinen, was man ja auch immer liest, im Sommer kommen die Motorradfahrer. Das ist so eine Schlagzeile, die sich seit 10 Jahren irgendwie immer im Sommer dann wieder in die Medien Medien kommt. Ja, das hat jetzt mit Bergen nichts zu tun. Aber tatsächlich ist es nicht so. Es ist andersrum. Dadurch, dass Sommerzeit einfach natürlich viele Freizeitalternativen bietet, Ferienzeit ist, sind einfach weniger Leute bei der Blutspende. Also das ist eher die Herausforderung, dass wir stark erinnern müssen, bitte kommt zur Blutspende, vergesst nicht, 42 Tage Haltbarkeit, Bedarf von 2000 Stück am Tag, das bleibt relativ konstant. Genau, also das ist eher die Herausforderung im Sommer. Aber wir sehen jetzt keinen Peak. Teilweise ist es sogar so, glaube ich, auch in den Kliniken und Krankenhäusern ist dann auch Urlaubszeit. Das heißt, die planbaren Operationen liegen dann auch gar nicht in dieser Zeit. Insofern sehen wir da jetzt keine Steigerung oder einen großen Peak.
Okay. Habt ihr aber dann, weil ihr darauf reagieren müsst und ist schon antizipiert und wisst, dann höheres Personenaufkommen in dieser Zeit? Ich meine, du hast ja Urlaubszeit zum Beispiel. Aber wenn ihr wisst, jetzt ist wieder eine Woche lang super Wetter, müsst ihr darauf reagieren oder wie geht ihr dann damit um?
Also man hat natürlich schon eine gewisse, also im Winter, wenn es Skigebiete ist, ist klar, dann sind mehr Einsätze. Ansonsten ist es eigentlich tatsächlich so, dass es eigentlich nicht mehr vorhersehbar ist. Also gerade die Bayerischen Alpen sind ja wahrscheinlich eine der hochfrequentiertesten Alpenregionen überhaupt. Durch diese Randlage dazu, dass du 365 Tage, 24 Stunden am Tag Menschen im Gebirge hast dann dazu. Und auch bei schlechten Witterungen, gerade in den Bayerischen Voralpen oder auch im Allgäu, da gibt es kaum einen Tag, wo keine Menschen unterwegs sind. Also zu sagen, es ist jetzt schönes Wetter, jetzt passiert was, kann sein, muss aber nicht sein dazu. Auch zu ungewöhnlichen Zeiten und diese Verfügbarkeit der Berge, also der Bayerischen Alpen, das führt eben auch ein Stück weit dazu, dass eben auch Unfälle zu allen Tages- und Nachtzeiten und Notfälle eben mittlerweile stattfinden dazu. Also wir sind da nicht in der Schweiz oder in Frankreich, wo man im absoluten Hochgebirge ist, wo auch der Zugang zu dem Berg erstmal hin sehr weit ist, sondern der ist bei uns einfach relativ nah.
Okay.
Das ist schon eine Besonderheit und ich Ich denke, bei euch beim Tegelberg wird es ähnlich sein, oder?
Da ich kann mich da noch gut dran erinnern, wenn du auf einen Einsatz wartest bei einem superschönen Tag, dann kommt er nicht. Und wenn du am Abend der Grill anschmeißt und das Steak auf den Grill legst, dann klingelt der Wecker. Also dann musst du los. Also das ist, kannst du nicht wirklich planen, aber bei uns jetzt am Tegelberg, also wenn ich jetzt für die Bereitschaft Füssen sprechen darf, durch Klettersteig etc. und so weiter, ist da natürlich schon, also das sind die Einsatzzahlen schon hoch, hochgegangen. Ich selbst bin ja 2009 verunglückt, also mache seit 2009 keinen Dienst mehr, da gab es noch keinen Tegelberg, Klettersteig in dem Sinne. Und da gab es tatsächlich auch die Halle noch nicht. Also ich kam nie in den Genuss, hier zu trainieren. Ja. Das war erst dann nach meinem Unfall. Aber ich war schon oft hier. Also von dem her auch nochmal, mich freut es riesig. Ich glaube, wir haben mal einen großen Vortrag auch gehabt und auch schon eine Blutspendeaktion hier.
Hier in der Halle? Gab es Blutspendeaktionen. Genau, dann gab es das BOF Filmfest damals hier, wo wir auch zusammen waren. Ja. Eine Frage nochmal Richtung Blutspende. Ich weiß, Felix, du hast erzählt, damals bei deinem Unfall, hoher Blutverlust, du hast, ich nenne das jetzt mal Ausgleichsflüssigkeit bekommen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Wenn ich das richtig sehe, es ist ja bei der Bergrettung, dann sind keine Blutpräparate mit dabei, ne, im Einsatz. Oder gibt es das doch? Okay.
Also Blutpräparate führt weder die Bergwacht noch der Hubschrauber mit.
Ja.
Also du weißt das selber, wie aufwendig war die Vorhaltung dazu. Und das ist schon so ein Wesen in der Bergrettung. Wenn der Hubschrauber kommt, hat er auch sehr viele Möglichkeiten dort. Trotzdem heißt Bergrettung immer aber auch mit dem zurechtgekommen, was gerade ist. Also man muss sich in der Bergrettung auch darauf einstellen, der Hubschrauber kommt nicht oder kommt kein zweites Mal dazu. Und dann muss es auch mit wenigen Mitteln möglichst effizient gehen. Und da gehört jetzt die Blutkonserve am Berg unmittelbar selber nicht dazu.
Das heißt, frühester Kontaktpunkt. Ich spiele jetzt hier so ein bisschen auch auf den Schockraum ab, den ihr hier habt, den wir zusammen eingerichtet haben. Das ist die früheste Berührung dann mit Präparaten oder noch danach?
Ich denke danach, also nach dem Schockraum dann, das simulieren wir hier noch, den der Blutspendedienst mit unterstützt hat. Ja. Also wir simulieren die Rettungskette, die technische Versorgung praktisch am Patienten hier. Da arbeiten wir mit Simulationspuppen, mit Dummies, die auch sehr viel können. Dann die technische Rettung mit Seiltechniken, mit dem Hubschrauber. Und wie es der Christian geschildert hat, möglich können wir auch die Übergabe im Schockraum, also wenn der Patient im Krankenhaus ist, auch noch darstellen. Da endet für uns das Simulationstraining. Und dann fängt das Training im Krankenhaus ab, beziehungsweise die Behandlung an. Und dann kommen auch die Blutpräparate dann letztendlich zum Einsatz.
Ah ja, okay. Das wäre auch noch so eine Frage von mir gewesen, weil ich habe gedacht, ist im Heli eigentlich, sind da Blutpräparate dabei? Weiß man nicht.
Also bei mir war es ja so, dass ich wahnsinnig viel Blut verloren habe. Ich war ja auch Krankenpfleger und ein Hubschrauber hat Ersatz, Flüssigkeit dabei, wo man kurzfristig geben kann, um einen Blutverlust ein Stück weit zu kompensieren. Das heißt dann Häs oder Hyperhäs. Es wird das im Endeffekt eine Infusion. Es wird dann relativ schnell in den Körper reingegeben über die Vene und da kann man kurzzeitig da einen Blutverlust kompensieren, weil da geht es ja letztendlich dann auch darum, dass im Kreislauf oder das Herz etwas zu pumpen hat, je nachdem.
Ja.
Genau, aber das ist einfach von der Luftrettung beziehungsweise auch von der Bergwacht. Die Geschwindigkeit spielt da eine ganz große Rolle, vor allem wenn die Verletzung oder das Trauma, je nachdem Absturz oder auch internistisch, was Roland auch angesprochen hat, jetzt Schlaganfall, Herzinfarkt etc., wie auch immer, dass es einfach schnell geht. Und da ist die Bergwacht halt drauf trainiert, gemeinsam mit den Rettungshelikoptern, Hubschrauberbesatzungen, dass man eben möglichst schnell in ein Krankenhaus kommt, um dort dann die perfekte medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Und da kommt dann, wie gesagt, auch das Blut, wenn es gebraucht wird.
Schnelligkeit ist das A und O.
Genau.
Ja. Ist wie in der Serie Die Bergretter. Ich weiß nicht, ich muss das ansprechen, weil...
bisschen ZDF.
Es ist natürlich... es liegt natürlich nah. Ja, aber schaust du sowas überhaupt oder sagst du dann, komm, lass mich in Frieden, weil so ist es überhaupt nicht? Sag ganz ehrlich, Roland.
Also ich habe es mir natürlich mal angeschaut, ist aber schon eine Zeit lang
her. Mitreden.
Ich bin jetzt kein linearer Fernsehschauer mehr, auch in der Mediathek. Also es zieht mich jetzt nicht an. Tatsächlich, wenn mal sechs Tage das Thema einfach arbeitstechnisch, auch wenn es bei mir hinterm Schreibtisch ist, dann ist jetzt nicht mein förderstes Interesse. Aber ich denke, muss man auch mal schauen, die Serie soll ja unterhalten, oder? Es ist eine Unterhaltungsserie. Absolut, ja. Und ich denke, sie funktioniert, sonst wäre sie nicht so lange am Start. Ja. Und was da dramaturgisch weggelassen wird, inszeniert wird oder dazu, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht, dass die Wirklichkeit in vielen Teilen ein Stück weit anders ausschaut, ist, glaube ich, den meisten ja, schon ja. auch bewusst. Und es bedient natürlich schon auch Bedürfnisse dazu. Also das ist ja das, auch die Idee dieser der Bergrettung überhaupt. Das ist auch, denke ich, die Idee des Blutspendens ein Stück weit einfach nicht zu fragen, was bekomme ich, sondern zu geben am ersten Moment. Also ja. für beides. Weder ein Blutspender bekommt was, auch die Bergretter machen das ehrenamtlich. Also es gibt keine Bezahlung dazu. Und trotzdem bekommt man was, ein gutes Gefühl, eine Sinnhaftigkeit, ein Erfolgserlebnis dazu. Und das sind ja wahnsinnig wertvolle Dinge, also die ja oft nicht mit das andere mit Geld aufzuwiegen sind halt dazu.
Absolut, absolut.
Also die Sinnfrage, die stellen, ist ja eine gesellschaftliche Frage an vielen Stellen, die uns immer im Leben immer wieder bewegt dazu. Und ich denke, das verkörpert einerseits die Blutspende sehr gut.
Ja.
Und aber auch das Engagement in der Bergwacht, ohne das zu hoch zu hängen. Weil natürlich bekommt man auch, wie es der Felix gesagt hat, ist das wahnsinnig wertvoll, was man da machen darf ja. letztendlich. Also tatsächlich, ich darf retten, mal so formuliert. Ich darf was geben, ich darf was Sinnvolles tun. Ich darf Gemeinschaft erfahren. Und ich denke, vieles, das sind Parallelitäten zum Blutspenden auch dazu.
Ja, und wahrscheinlich auch der Erfolg der Serie. Ne? Weil deswegen zieht die so an. Ich bin ja. mir ziemlich sicher.
Und dann kommen natürlich die emotionalen Liebesgeschichten dazu. Also das passt. Ich denke, deswegen funktioniert es auch.
Nicht nur deshalb wollte Heidi Klum, glaube ich, da mitspielen.
Irgendwas. Wir haben auch eine Expertin hier vor. Sollen wir dich kurz reinholen? Nein? Okay, ein Kommentar dazu. Sie will nicht.
Einer der letzten Punkte, wenn ihr noch was habt, gerne reinbringen. Aber ich würde gerne noch, und das haben wir hinten noch auf unserem wunderschönen Plakat stehen, Stiftung Bergwacht, Verantwortung für Retter. Welche Aufgaben übernimmt die Stiftung Bergwacht, Roland?
Also die Rettungsorganisation, die Rettung durchführt, ist die Bergwacht Bayern mit ihren 109 Bereitschaften, 118 über ganz Bayern, die machen die Bergrettung. Und die Stiftung wurde 2012 gegründet. Die Stiftung ist mittlerweile Eigentümer dieser Trainingsanlage. Und Aufgabe der Stiftung ist, für die Retter zu sorgen, eben durch gute Ausbildung, durch Möglichkeiten zu trainieren im Rahmen dieses Betriebes, dieser Einrichtung. Das ist die Aufgabe der Stiftung Bergwacht. Deswegen auch dieser Slogan, Verantwortung eben für Retter. Mhm. Das ist das Ziel der Stiftung. Also die Stiftung rettet nicht die Menschen, sondern wir sorgen uns um die Retter letztendlich.
Ja, dazu. Absolut. Ja.
Es gibt auch noch einen Sonderfonds, wenn beispielsweise auch Bergretter verunglücken, wenn es da versicherungstechnische Ausfälle gibt, hier auch zu unterstützen. Aber in erster Linie ist es unsere Aufgabe, für die Sicherheit von Rettern zu sorgen.
Ja, wunderbar. Das ist das Allererste, weil sie sollen ja uns retten und deswegen sollen sie da auch gut versorgt sein und entsprechend abgesichert. Wir haben ja alle unsere persönliche Geschichte, die wir in den vergangenen Folgen auch erzählt haben. Ich habe meine mit der Stammzellenspende, die dann leider nicht funktioniert hat. Roland, du hast zwei Töchter und eine davon ist in Frage gekommen, Knochenmarkspenderin zu sein. Das ist richtig, oder?
Genau, die hat vor kurzem, die ist 18 Jahre alt, die ist, hat sich registrieren lassen und ist dann relativ bald eben identifiziert worden als mögliche Spenderin, hat es dann auch mit ganz großer Begeisterung, natürlich auch ein Stück weit aufgeregt, dann durchführen lassen durch einen operativen Eingriff. Das ist, denke ich, ähnlich bei der Blutspende. Bei der Blutspende ist es noch einfacher dazu, noch ein Stück weit niederschwelliger, wo es aber letztendlich auch um die Sinnhaftigkeit geht. Hey, ich kann Menschen retten, ich kann Leben schenken, ich kann Menschen unterstützen. Und ich frage, das ist einfach, ja, denke ich, eine super schöne Geschichte in beiden Fällen.
Ja, dass es auch so geklappt hat. Also,
dass es geklappt toll. Hat, genau.
Mega. Ja.
Schau mal, wie es dann ausgeht am Ende des Tages.
Absolut. Drücken wir die Daumen. Und wenn es jetzt erst vor kurzem war, in 2 Jahren, vielleicht dieses Kennenlernen auch zu haben, ist eine tolle, tolle Geschichte, auch irgendwie eine Erfolgsgeschichte dann auch, finde ich. Finde ich total schön. Danke fürs Teilen. Ja.
Darf ich da noch ganz kurz eine kleine Werbetafel hochhalten?
Sehr gerne.
Für die AKB, Aktion Knochenmarkspende Bayern. Da registrieren lassen, ganz einfach in die Kartei aufnehmen lassen. Kann man übrigens auch beim Blutspendetermin machen, aber tolle Organisation und ein wichtiges Thema.
Ja, schön. Vielen Dank in diese Runde. Ja, hat jede Menge Spaß gemacht. Felix, danke, dass du wieder da warst. Ja.
Absolut, sehr, sehr gerne. Ich möchte eigentlich nur noch abschließend dazu sagen, dass ich habe jetzt lange überlegt, aber ich bin immer wieder darauf zurückgekommen. Ohne Blutspender oder ohne Spenderblut, ich meine, ich habe 800 Bluttransfusionen benötigt in meiner Krankenhauszeit, um zu überleben. Ohne die Blutspender wäre ich heute nicht da und ich bin aber auch ganz sicher, dass ich ohne die Kameradschaft, ohne die Freunde aus meiner Bergwachtbereitschaft heute nicht mehr da wäre, ja, weil sind doch zwei Faktoren in meinem Leben, die mich nachhaltig sehr, 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 sehr faszinieren, berühren. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit beiden Dingen Kontakt habe, nach wie vor. Auch was für die Blutspende zurückgeben kann und nach wie vor eine tolle Freunde bei uns in der Bergwachtbereitschaft habe. Und ja. Von dem her, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Danke. Danke, Roland.
Ja, ja, ich sage danke. Danke an euch beiden. Beides Partner und es ist, denke ich, schön hier so das Verbindungsglied, der Felix mit seiner Geschichte hier mit dem Christian. Seit Jahren so die Stiftung Bergwacht hier so einen starken Partner mit dem Bayerischen Blutspendedienst, dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes an der Seite zu haben, so ganz, ganz verrückt. Nein, freut uns immer wieder und auch der Felix.
Sehr gerne.
Gespannt, was wir das nächste Mal hier präsentieren können, wenn du wieder da bist.
Komm auf jeden Fall wieder vorbei. Sehr gerne. Danke euch.
Wir kommen auch wieder vorbei, Christian. Ne?
Jederzeit gerne. Danke euch allen. Jawohl.
Vielen, vielen Dank. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Danke.
Ciao.
Servus. Servus.
Was Helden tun. Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben ihr Skript. Bereit, Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden. Der Antrieb zum Erfolg steckt immer in seinem Herzen. Ganz egal, wie hoch die Berge. Glaub an die Ziele in der Ferne. Leg Herzblut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne. Wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern. Vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein. Das ist, was Helden tun. Das ist, was Helden tun. Was Helden tun.